Aquaristik geht doch den Bach runter, oder? Genau diese ketzerische Frage habe ich in der letzten Podcast-Folge gestellt und ich muss sagen, ich war wirklich geflasht, wie viele Kommentare von euch unter dem YouTube-Video für diese Podcast-Folge kamen und wie ausführlich ihr auch teilweise diskutiert habt in den Kommentaren. Und deswegen habe ich gedacht, da ich auch nochmal auf den ein oder anderen Kommentar etwas näher eingehen möchte, ja, nehmen wir uns an dieser Podcast-Folge nochmal ein bisschen Zeit für das Thema, geht Aquaristik jetzt den Bach runter oder eben nicht, um das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher zu beleuchten. Und wir machen so einen kleinen Recap von der Aqua Expo 2025 in Hamm. Und ich würde sagen, das wird gut, also let's go. Herzlich willkommen bei Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 88. Folge des Aquaaffin-Podcasts. Ja, und ich habe natürlich wie immer zwei super spannende Themen für euch dabei. Wobei ich sagen muss, dass das erste Thema, ja, ihr habt es ja schon gemerkt, doch ein sehr streitbares Thema ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, starten wir sofort jetzt mit diesem Thema in diese Podcast-Folge rein. Und wer diese letzte Podcast-Folge noch nicht gehört hat, geht Aquaristik den Bach runter. Das war so der Titel dieser Podcast-Folge. Der kann gerne nochmal in die Shownotes reingucken. Da habe ich nochmal diese Podcast-Folge verlinkt, beziehungsweise kannst du einfach bei Spotify oder Apple Podcast einfach eine Podcast-Folge quasi zurückgehen, dann findest du es auch direkt. Also da muss ich sagen, ich war wirklich sehr, sehr geflasht, wie viele Kommentare von euch darauf kamen und wie die Diskussionskultur auch war. Also dass es halt jetzt nicht irgendwie ja ausgeartet ist, sondern dass ihr wirklich sachlich diskutiert habt, auch Meinungen ausgetauscht habt und es waren halt teilweise so lange Kommentare. Ich muss sagen an der Stelle, ich habe sie alle gelesen, aber ich konnte jetzt nicht da auf die meisten Kommentare antworten, weil mir halt einfach da schlichtweg die Zeit für fehlt. Deswegen habe ich gedacht, packen wir es in diese Podcast-Folge rein. Denn es ist natürlich so, ich versuche im Moment meine Content-Schlagzahl so ein bisschen zu erhöhen. Das heißt, ihr merkt ja vielleicht schon, wenn ihr mich auf meinem Hauptkanal verfolgt, es gibt immer zwei Videos bei mir jetzt pro Woche. Was ich damals, ja, ich sag mal, vielleicht in einem Monat geschafft habe, schaffe ich jetzt quasi in einer Woche, also von zwei Videos in einem Monat auf 8 Videos im Monat. Und ja, von dementsprechend kann ich jetzt nicht mehr auf alle Kommentare immer direkt antworten, gerade wenn sie so ausführlich sind, weil ich natürlich dann auch ausführlich auf eure Kommentare antworten will und nicht nur irgendwie mit einem Satz oder sowas. Deswegen, ihr könnt immer davon ausgehen, dass ich die Kommentare alle lese. Ich schaffe es halt nur einfach manchmal nicht, darauf zu antworten. Deswegen machen wir jetzt diese Podcast-Folge hier. Und ich muss sagen, ich war natürlich, oder mir war klar, dass das Thema polarisiert. Ne? Das heißt, dass es, ja, ich sag mal, schon ein Thema darauf ausgelegt ist, zu sagen, hey, da gibt es das Lager und da gibt es das andere Lager. Ne? Das heißt, es war mir schon durchaus klar, dass das ein Thema ist, wo es auch ziemlich starke Meinungen zu gibt. Das heißt, da können wir einen Haken quasi dran machen. Und wenn wir uns den Titel so ein bisschen angucken, müssen wir ehrlich sagen, naja, so ein bisschen Clickbait steckt natürlich da auch schon mit drinne. Wobei ich immer sagen würde, ich versuche eigentlich immer kein Clickbait zu betreiben im Sinne von, ich mache gutes Clickbait. Das heißt, ihr könnt euch das eigentlich so vorstellen, dass die Titel jetzt bei mir zwar manchmal was reißerisch sein können, also geht Aquaristik den Bach runter, ist natürlich schon ein Titel, ja, wo man schon sagt, okay, das könnte schon so in die Clickbait-Richtung reingehen, aber ihr müsst euch das so ein bisschen auch analog vorstellen, vielleicht irgendwie bei einer Zeitung oder sowas. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Zeitung oder ihr geht an einen Kiosk und habt da ganz viele verschiedene Zeitungen und da gibt es vielleicht auch eine Zeitung, die hat super recherchierte Artikel und so weiter, aber die haben super langweilige Überschriften zum Beispiel. Naja gut, dann werden wir feststellen, naja, diese Zeitung hat wahrscheinlich wenig Verkäufe, wohingegen dass die Zeitung, die halt reißerische Überschriften hat, aber vielleicht schlecht recherchierte Artikel, ist jetzt vielleicht jetzt nicht so, dass es das auch real geben würde, naja, wer weiß, dass es natürlich da die Zeitung, die halt reißerische Titel hat, dann doch eine sehr, sehr höhere Auflagenzahl haben wird oder Verkäufe haben wird. Und ebenso ist es natürlich auch bei Videos. Ich kann noch so ein tolles Video, noch so eine tolle Podcast-Folge machen. Wenn ihr die nicht anklickt, weil euch ja der Titel nicht anspricht, das Thumbnail nicht anspricht, naja gut, dann bringt meine ganze Mühe nichts. Deswegen muss man da natürlich immer so als Creator so ein bisschen auf diesem schmalen Grat wandern. Aber ich versuche das natürlich nicht in die schlechte Clickbait-Richtung ausgehen zu lassen. Und wenn wir uns jetzt mal das ganze Thema so ein bisschen angucken. Naja, muss man halt sagen, unsere Welt funktioniert halt nun mal so ein bisschen. Ich nutze das aber auch immer als Aufhänger. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt diesen Titel lest, dann wisst ihr, dass es bei mir um dieses Thema geht, aber dass ich jetzt halt nicht so schwarzseherig wahrscheinlich bin und das dann halt ja über meinen gesamten YouTube-Kanal und meinen gesamten Podcast-Kanal hier drüber stülpe. Naja, gut, wir gehen einfach mal so ein bisschen in dieses Thema rein und vielleicht ein, zwei Klarstellungen da auch dazu. Ich habe hin und wieder mal den Kommentar gelesen, naja, es ist, geht nicht so richtig aus meiner Argumentation hervor, wo ich jetzt denke, dass es oder was konkret in der Aquaristik den Bach runtergeht. Und jetzt muss ich vielleicht vorneweg vorschießen, dass dieses ganze Thema nicht auf Statistiken beruhen. Ne? Also ich kenne jetzt in dem Falle keine frei zugänglichen Verkaufszahlen oder Aquarienzahlen, wie die sich auch gerade im Laufe der letzten 10, 20 Jahre vielleicht entwickelt haben. Da gibt es immer wieder noch mal ein paar Statistiken auf Statista oder zum Beispiel vom ZZF, also von unserem, von einem Verband, der auch mit ja quasi Heimtierhaltung sich beschäftigt. Und trotzdem muss ich sagen, sind das jetzt keine Statistiken, die für mich jetzt so konkret richtige Aussagekraft haben zu der Entwicklung, wie sich die Verkaufszahlen so in den letzten Jahren entwickelt haben. Das heißt, das meiste, was ich dann in dieser Podcast-Folge besprochen habe, beruht so auf anekdotischer Evidenz. Das heißt, wie man das halt auch manchmal im wissenschaftlichen Kontext dann so, ich sag mal, degradierend nennt, ist es natürlich so, dass ich als YouTuber, als Podcaster, als normale Person in der Aquaristik mit vielen Leuten in Kontakt stehe. Egal, ob es jetzt, wie in dieser Podcast-Folge dann besprochen, zum Beispiel Webshops sind, Hersteller sind, andere YouTuber-Kollegen sind. Das heißt, ich habe natürlich einen sehr großen Umkreis in der Aquaristik, durch die ich verschiedene Meinungen vielleicht zu diesem Thema, zu anderen Themen rangetragen bekomme. Und darauf basiert dann halt diese Podcast-Folge. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwo eine Statistik gelesen habe und sagen kann, hey, das geht halt irgendwie so runter, sondern es war halt wirklich nur die allgemeine Wahrnehmung aus meiner Sicht, aber auch dann das, was die Kontaktperson mir da dann geschrieben hat, was im Hinblick auf Umsatzrückgang bzw. Rückgang der Aquarien im Allgemeinen und der Meinung zur Aquaristik dann gemünzt war. Das heißt, dass es aus den ihrer Sicht, also der Sicht des Webshops, mit dem ich da Kontakt hatte, dann einen Umsatzrückgang in den letzten Jahren gab, aber auch natürlich einen Rückgang der Aquarien im Allgemeinen und dass die Meinung der Aquaristik im Hinblick vielleicht auch auf Tierschutz, wie sich das Ganze entwickelt hat im Laufe der, ich sag mal, letzten 10, 20 Jahre, dass das natürlich auch einen Einfluss hat auf die Entwicklung der Aquaristik im Allgemeinen. Und das heißt, mit dieser Podcast-Folge wollte ich jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel irgendwie der deutsche Hersteller XY steht vor dem Konkurs oder sowas. Nein, darum ging es mir natürlich überhaupt nicht in dieser Podcast-Folge, sondern ich wollte halt einfach dieses allgemeine Gefühl, was wir so in der Aquaristik haben. Und das ist zumindest mein Gefühl. Und wenn ich mit Leuten spreche, bekomme ich dieses Gefühl auch ebenfalls vermittelt, dass es an der einen oder anderen Stelle immer wieder Personen gibt, die mir dann rüberbringen, hey, mit der Aquaristik geht es den Bach runter. Und das kann halt, wie gesagt, in unterschiedlichen Bereichen sein. Natürlich businessmäßig, also geschäftsmäßig, dass es vielleicht einen Umsatzrückgang gibt, dass es aber auch immer wieder Leute gibt, die sagen, hey, Aquaristik ist irgendwie bei Privatpersonen auch auf dem Rückzug oder dann halt, dass wir das Gefühl haben, hey, wir werden als Aquarianer irgendwie an den Rand der Gesellschaft gedrängt, ne, weil es vielleicht dann immer mehr, ich sag mal, Content gibt, der Aquaristik eher kritisch gegenübersteht. Vielleicht hat es das früher auch so gegeben, aber zumindest nehme ich das jetzt persönlich eher lauter wahr in den letzten Jahren als vielleicht in den Jahren davor. Also ich sag mal, alles, was irgendwie so 10, 20 Jahre im Vorfeld lag. Das heißt, in dieser Podcast-Folge sollte es nicht um objektive Daten gehen, also Statistiken oder was auch immer, wo ich ganz klar sagen kann, hey, ich kann hier Entwicklung XY sehen, sondern um den subjektiven Eindruck, den wir von der Aquaristik haben. Das heißt, auf der Ebene zum Beispiel der Aquaristik Kollegen, ne? Das heißt, dass es vielleicht dann doch den ein oder anderen Kollegen weniger gibt, der irgendwie ein Aquarium zu Hause hat, weil er aufgehört hat, weil das Hobby, ich sag mal, weniger Nachwuchs vielleicht auch ist. Auf der anderen Seite zum Beispiel auch bei lokalen Zoohändlern, wenn wir uns jetzt das Ganze mal in meinem Umkreis angucken, muss ich doch schon feststellen, dass es vor 20 Jahren bis heute schon doch einen Shift gegeben hat, dass es immer weniger lokale Zooläden, auch vielleicht mit Aquaristikabteilung gibt oder zum Beispiel dann auch auf der anderen Seite dieser Umsatzrückgang in Anführungszeichen bei den einzelnen Herstellern, wo ich da auch in dieser Podcast-Folge so ein bisschen drauf eingegangen bin, woran das liegen kann. Das heißt, das war der eine Punkt, den ich so ein bisschen klarstellen wollte. Das heißt, es ging jetzt nicht darum, dass ich sagen möchte, es gibt einen konkreten Punkt, wo ich das dran festmache, sondern dieser subjektive Eindruck, der da vermittelt wird. Das ist ja auch teilweise natürlich diesem Podcast-Format geschuldet. Man könnte so ein bisschen drüber schreiben, natürlich auch Meinungspodcast, ne? Weil diese Folge beruht jetzt nicht auf krassen Statistiken, sondern war halt dann das, was ich aufgeschnappt habe, wie gesagt, anekdotische Evidenz und wollte ich einfach in dem Moment mit euch teilen. Und damit möchte ich aber auch nochmal überleiten zu interessanten Punkten, die aus eurer Argumentation so ein bisschen hervorgegangen sind. Denn der ein oder andere hatte natürlich auch nochmal ein paar Argumente in den Kommentaren dann mit reingeschrieben, wo ich sage, hey, die sind richtig interessant, die stützen vielleicht auch teilweise meine eigene Argumentation, aber auch vielleicht erweitern meine Argumentation. Deswegen habe ich gedacht, gehen wir auch nochmal darauf so ein bisschen ein. Und da kommen wir zu dem ersten Punkt, nämlich, dass einer von euch kommentiert hat, dass es sein kann, dass der Rückgang der Aquaristik zumindest im Einsteigersegment auch daran liegt, dass es im Einzelhandel oft eine, ich sag mal, falsche oder unangebrachte Beratung gibt, weil es natürlich auf der einen Seite Verkäufer sind, die dir irgendwie etwas verkaufen wollen. Das heißt, ihnen ist natürlich daran gelegen, im Sinne, dass der Zooladen brummt, vielleicht auch das ein oder andere Produkt dir anzubieten, was du nicht unbedingt brauchst oder was höherpreisig ist. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch den Spagat, dass Beratung natürlich immer teurer wird. Denn jeder von uns will natürlich irgendwie durch die ganzen Kostensteigerungen jedes Jahr auch seinen Stundenlohn irgendwie erhöhen oder muss das natürlich auch. Und da kommt natürlich dann der Punkt, dass irgendwann Beratung halt einfach so teuer wird, dass vielleicht der Zooladen sagt, hey, dann stelle ich statt einem Berater oder Verkäufer nur noch statt zwei nur noch einen hin und der muss dann halt irgendwie diese ganze Kundenmenge abgrasen und da ist halt natürlich eine Einzelfallbetreuung immer schwieriger und daher kann es dann halt sein, aus seiner Argumentation, dass natürlich dann Anfänger, gerade wenn sie halt die ersten Schritte in der Aquaristik machen, vielleicht dann Produkte an die Hand bekommen, die sie nicht unbedingt brauchen, was im Endeffekt dann die Gesamtkosten des Einstiegs in die Aquaristik steigern und somit dann halt einfach dazu führen, dass vielleicht der eine oder andere sagt, nee, hey, wenn ich so und so viel bezahlen muss, dann, naja, dann überlege ich mir das nochmal, ob ich jetzt wirklich auch mit der Aquaristik reinsteige, was aus seiner Sicht so ein bisschen auch erklären könnte, warum es immer mehr auch dann zu dem Punkt kommt, dass viele vielleicht dann sagen, hey, ich starte gar nicht erst mit der Aquaristik. Und hier muss ich sagen, ja, diesen Punkt sehe ich natürlich auch. Und auf der anderen Seite fand ich jetzt immer ganz spannend, als ich den weitergesponnen habe, dass natürlich jetzt gerade durch diese neuen Medien, die wir haben, egal ob es jetzt YouTube ist, Podcast ist, Instagram, Webseiten, was weiß ich, kommen natürlich noch mal einige gute oder positive Aspekte damit rein, wo ich sagen kann, hey, das kann wirklich auch nochmal einen Unterschied machen, wenn wir diese Innovationskraft haben, das Ganze zu nutzen. Und da sind Paradebeispiele aus meiner Sicht, und das hatten ja auch einige von euch erwähnt, naja, hey, wenn du jetzt den und den fragst, dann muss man ja sagen, das Geschäft brummt doch, oder? Und da sind nämlich Paradebeispiele aus meiner Sicht, zum Beispiel Liquid Nature, also der Stefan von Liquid Nature, der ja auch seinen eigenen Webshop und seinen eigenen Laden in Wien hat, oder zum Beispiel die beiden Jungs von Aquadicted, die auch jeweils im Osten von Deutschland in verschiedenen Zooläden arbeiten, beziehungsweise die leiten dann zum Beispiel auch Zoobox, der Thomas, der ja auch seinen eigenen Zooladen hat und da auch dann natürlich auf YouTube präsent ist. Da sehen wir natürlich, dass diese Einzelhändler oder dass diese Zoofachhändler ja eine gewerbliche Absicht quasi auf YouTube haben, auch wenn sie natürlich oft einfach nur informieren, aber natürlich dadurch, ich sag mal, eine gewisse Awareness um diesen Einzelhandel dann entsteht, also um diesen Laden entsteht und damit halt auch einfach so eine gewisse asynchrone Beratung vielleicht auch gepusht wird. Das heißt in dem Falle, dass ich einfach als Liquid Nature, als Aquadicted, als Zoobox, dann vielleicht auch meine Kunden, die in den Laden kommen, die natürlich zum einen in den Laden kommen, weil sie mich vielleicht schon im Internet gesehen haben und deswegen vielleicht dann auch, ja, ich sag mal, einen etwas längeren Weg auf sich nehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Remscheid fahre, dauert das so eine Dreiviertelstunde. Ich hätte hier im Umkreis auch den ein oder anderen Zoofachhandel, also Ketten. Aber trotzdem würde ich jetzt immer wieder auch natürlich nach Remscheid zur Zoobox fahren. Ne? Das heißt, da habe ich natürlich zum einen den Zubringer zu mir und auf der anderen Seite kann ich aber dadurch vielleicht auch noch mal eine andere Beratung gewährleisten, wenn ich dann schon zum Beispiel zum Kunden sagen kann, hey, guck mal, dein Aquarium befindet sich jetzt in der Einlaufphase, du hast dieses und jenes Problem, guck mal auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich dir dieses Video beschrieben oder dieses Problem beschrieben, weil die meisten Zoofachverkäufer werden ja tagtäglich mit ähnlichen Problemen konfrontiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass es noch nie Probleme in der Einfahrphase gegeben hat. Das heißt, da merkt man ja immer, dass man solche wiederholenden Sachen auch oft super in solchen neuen Medien dann auch dokumentieren kann, sodass halt jeder dann einfach asynchron darauf zugreifen kann. Wäre an der Stelle vielleicht auch nochmal eine Innovationskraft in der Aquaristik, das Ganze auch für andere Zooläden natürlich dann greifbarer zu machen. um vielleicht dann hier so den ein oder anderen Berater dann auch vielleicht oder Verkäufer so ein bisschen zu entlasten, sodass halt dann die Beratung vor Ort würde wirklich Beratung sein kann und ja dementsprechend dann auch nicht als Bürde quasi für diesen Zooladen aufgenommen wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass einer von euch auch nochmal kommentiert hatte, dass auch ein Punkt sein könnte, zum Beispiel, dass der lokale Einzelhandel verschwindet und somit halt generell einfach die Aquaristik immer weniger, ich sag mal, präsent wird innerhalb der Städte, innerhalb unserer Gesellschaft. Und da muss ich natürlich durchaus sagen, ja, das kriege ich auch mit. Also wenn ich jetzt mal das vor 20 Jahren vergleiche, was wir hier im Umkreis für verschiedene Zoofachläden hatten, die dann auch noch wirklich Aquaristikabteilungen mit dabei hatten, also wirklich dann auch Schaubecken oder zum Beispiel auch dann Becken, in denen Fische dann auch gehalten worden sind, also zum Verkauf, dann muss ich auch sagen, naja, gut, das ist natürlich weniger geworden, aber da sehe ich aus meiner Sicht auch so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem von, okay, was ist denn jetzt zuerst weg, beziehungsweise was kommt denn jetzt zuerst? Und ich kann da auch wieder so eine kleine Anekdote auspacken. Ich stehe momentan zum Beispiel auch vor dem Kauf eines Gasgrills, ne? Und hier bin ich jetzt mal, im Gegensatz zu Aquaristik-Themen, der absolute Anfänger. Also wir hatten noch nie einen Gasgrill, also wir haben einen Gasgrill, beziehungsweise ja, habe ich jetzt nicht das Know-how, da zu sagen, hey, dieses und jenes Produkt ist gut und das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das nicht. Also da bin ich wirklich komplett blank. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir anschaue, naja, hey, gut, ich gehe jetzt einfach in den nächsten Baumarkt, da habe ich ganz viele Grasgrills stehen, da kriege ich vielleicht noch so ein bisschen Beratung, in Anführungszeichen, ja, was haben sie sich denn überlegt, was sie finanziell ausgeben wollen, dann geht derjenige mit mir zu dem Gerät und sagt, das ist dann das Gerät und ja, zeigt mir dann vielleicht noch, was es für Funktionen hat. Ja, da muss ich halt sagen, finde ich die Beratung jetzt auch nicht so gut, ne? Also das kann ich halt mir fast dann selber zusammendenken. Also ich gehe halt da durch, gucke nach dem Preis und gucke, was halt auf der Liste steht. Das heißt, viele informieren sich natürlich, so wie ich das jetzt auch mache, bei meinem Gasgrill, natürlich im Vorfeld im Internet und lesen Internetrezensionen, eignen sich über Videos und was weiß ich diese Themen an und gehen dann vielleicht in den Laden. Und hier brauche ich dann, wenn ich in den Laden gehe, nicht so eine Durchschnittsberatung, und da kommen wir nämlich halt wieder zu dem ersten Punkt und auch so ein bisschen zurück, sondern wenn ich ja dann schon in den Laden gehe, dann brauche ich eine super Beratung, bin aber auch bereit zu sagen, hey, diese Beratung, die möchte ich auch honorieren, ne? Das heißt, in dem Falle habe ich jetzt durch Mundpropaganda einfach einen bestimmten Laden entdeckt oder beziehungsweise gesagt bekommen, wo ich hingehen soll, wenn ich da keine Ahnung habe, die würden super Beratung bieten. Da weiß man natürlich auch, dass der ein oder andere Grill vielleicht dann etwas teurer sein kann, aber das ist natürlich auch ein Punkt, wo ich sage, hey, diese Leistung soll dann auch honoriert werden. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn ich das Ganze halt irgendwie versuche zu vergleichen mit Online- und Offline-Geschäften. Das heißt, es ist natürlich was ganz anderes, wenn ich jetzt irgendwo einen Webshop habe, dann kann der ganz andere Preise für dieses Produkt anbieten, als wenn ich jetzt irgendwie einen lokalen Händler vor Ort habe oder ein lokales Geschäft und habe da dann halt wirklich auch eine ja richtige Beratung und nicht so, hey, guck doch mal da und da, das sind die zwei Modelle, die wir haben, fertig, Ende, aus. Ne? Da geht es mir halt noch so ein bisschen, wo ich sage, na, es ist halt dieses Henne-Ei-Problem, der lokale Einzelhandel verschwindet, vielleicht weil aber auch die Beratung in den lokalen Einzelhändlern, in den lokalen Läden dann halt vielleicht auch einfach, ich sag mal, nicht so gut war, dass ich mich als Kunde da gut aufgehoben gefühlt habe und dementsprechend informiere ich mich dann vielleicht in anderen Quellen und honoriere dann auch nicht mehr gerne diese Leistung, die dann in diesen anderen Läden gebracht wird. Ist halt immer so eine schwierige Frage. Also das fand ich auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Punkt, wo ich sage, das wollte ich auch nochmal mit euch angesprochen haben. Also das heißt, wenn ihr jetzt natürlich wollt, dass eure lokalen Läden im Umkreis natürlich bestehen bleiben, solltet ihr da einkaufen gehen. Ich tue mich aber auch immer so ein bisschen schwierig da an der Stelle mit, wo ich sage, hey, es hat natürlich auch manchmal einen Grund, warum vielleicht der ein oder andere Laden dann dicht macht oder halt einfach, warum der Laden, ich sag mal, nicht mehr so überrannt ist, wie es halt vielleicht früher war, weil sich die Leute halt jetzt auf anderen Wegen informieren und dann auch dementsprechend, ich informiere mich ja nicht und gehe dann in den Zooladen, sondern bestelle das natürlich dann bequem online. Aber so viel eigentlich zu dem Punkt, das wollte ich einfach nochmal angesprochen haben, weil es ja doch ein anscheinend sehr, sehr kontroverses Thema ist, wo auch ja wirklich sehr, sehr lange Kommentare kamen, also wirklich super coole Community, die wir hier haben, kann gerne so weitergehen und ja, ihr könnt, wie gesagt, immer gerne unten in den Kommentaren reinschreiben, ich lese mir die alle durch und wenn es jetzt immer noch so viele Kommentare gibt, dann werden wir das vielleicht in der nächsten Podcast-Folge auch noch mal so ein bisschen honorieren. Und damit möchte ich dieses Thema dann noch abschließen. Und bevor wir jetzt zum Recap der Aqua Expo kommen, möchte ich noch einen Punkt erwähnen. Denn ich habe mich jetzt in den letzten Tagen dazu entschieden, mal bei meiner iOS-Version der App Aqua Helper so ein bisschen weiterzumachen, weil ich in der letzten Zeit von euch so viele Kommentare bekommen habe, hey, wann kommt denn jetzt endlich die iOS-Version von Aqua Helper? Und an der Stelle muss ich jetzt sagen, ich habe noch kein Datum dafür. Ne? Das heißt, in dem Falle gibt es jetzt noch kein konkretes Datum, wo ich sage, ab diesem Tag könnt ihr jetzt dann endlich die iOS-Version der App herunterladen, sondern ich möchte jetzt auch ein bisschen natürlich sammeln, wie ist das Interesse wirklich bei euch? Also wie viele von euch wollen denn jetzt wirklich diese iOS-Version haben, beziehungsweise wollen auch dann immer up-to-date bleiben? Und deswegen habe ich so einen kleinen Newsletter gemacht. Also das heißt, wenn du unbedingt die iOS-Version haben willst, trag dich gerne hier unten in den Newsletter mit ein. Denn dann bekommst du immer wieder regelmäßig Updates von mir, wie es gerade um die iOS-Version steht und natürlich auch andere Themen in der Aquaristik und im Aquascaping. Und ich sehe natürlich auch, dass da Interesse da ist. Das heißt, dass wir dann in den nächsten Monaten vielleicht dann auch diese iOS-Version wirklich dann zusammen umsetzen können. Also würde mich freuen. Link, wie gesagt, zum Newsletter findest du unten in der Videobeschreibung. Und damit kommen wir dann noch zur Aqua Expo, zum Recap der Aqua Expo. Und die Aqua Expo ist jetzt ungefähr 2 Wochen her, 2,5 Wochen, wo ich das Ganze jetzt hier aufnehme. Und die war vom 25. bis zum 27.04. in Hamm diesmal. Komisches Datum natürlich für die Aqua Expo. Normalerweise findet die ja immer im Oktober statt, dann in Dortmund. Dieses Jahr war es eine XXL-Messe. Das heißt, in dem Falle in Hamm, in den Zentralhallen, war doch wirklich, ja, ich sag mal, sehr, sehr groß im Vergleich zu Dortmund, auch mit 2 großen Contests, beziehungsweise dann auch Workshops, die damit gehalten worden sind. Ich habe an der Stelle viele von euch getroffen, viele Kollegen getroffen, die auch mit in der YouTuber-Ecke quasi oder in der Content-Creator-Nische mit sind, aber auch natürlich den ein oder anderen Zuschauer, der hier Podcast hört, der hier vielleicht dann aber auch meine Videos verfolgt oder die auch meine Videos verfolgen. Denn es gab auch viele weibliche Zuschauerinnen, die hier diesen Podcast hören und auch meine Videos schauen. Es hat mich sehr, sehr gefreut, auch zu sehen, dass die Aquaristik nicht nur so ein, also man muss jetzt schon natürlich sagen, Aquaristik ist schon, glaube ich, doch recht hart männerdominiert, aber trotzdem finde ich es immer wieder spannend, dann auch vielleicht mit der einen oder anderen Frau über dieses Thema zu sprechen, weil es auch nochmal vielleicht ganz andere, ja, Einblicke in die Aquaristik, in das Interesse dieses Hobbys mit reinbringt und immer wieder super spannende Gespräche. Ich finde es immer in erster Linie sehr, sehr interessant, einfach da rumzukommen, mit euch zu sprechen, mit meinen Kollegen, die YouTube-Videos machen, die Instagram-Posts verfassen, zu sprechen, weil in erster Linie muss ich sagen, naja, meine Aquaristikkisten sind mega gefüllt. Also wenn ich jetzt von jeder Aqua Expo mit so einem großen Gepäckstück nach Hause gehen würde, dann könnte ich wahrscheinlich nichts mehr in meinen Keller reintun, außer ja, Aquaristik-Sachen. Deswegen bin ich da in erster Linie eher zum Austausch da und finde es aber trotzdem immer wieder richtig cool, dann mit euch da auch in den Austausch reinzugehen. Und ich finde auch immer wieder, man merkt, gerade wenn man dann auch mit euch einfach in Diskussion tritt, wie klein oder wie groß doch eigentlich der Aquaristikkosmos Aquaristikkosmos ist. Denn wenn wir uns das Ganze so ein bisschen angucken, muss ich doch feststellen, ich habe immer gedacht, so diese YouTube-Aquaristik-Bubble, ne, die ich auch bespiele mit meinem Kanal Timus Aquaristik-Kosmos, bin schon ein relativ alter Kanal oder mein Kanal ist schon relativ alt in der Szene, muss man sagen, dann stelle ich immer wieder fest, hey, ich habe immer so das Gefühl, Aquaristik ist immer noch so eine ganz kleine Nische. Wenn ich jetzt mal so spontan aufzählen müsste, würden mir irgendwie so 10, maximal 15 Kanäle einfallen, die ja auch wirklich regelmäßig Content in dieser Aquaristik-Nische so machen. Und ich finde es aber trotzdem immer wieder auf der anderen Seite spannend zu sehen, wie divers doch diese ganze Content-Schiene in der Aquaristik geworden ist, weil man auch immer mehr Leute sieht, die auf anderen Plattformen Content machen. Also im Sinne von Instagram, also Bilder, dann auch informative Posts oder TikTok, also das heißt kleinere Videos, Short-Videos machen. Und ich finde es immer wieder klasse zu sehen, hey, das hatte ich gar nicht so im Bewusstsein, dass es da noch so viele andere Plattformen gibt, auf denen Aquaristik trotzdem immer noch funktioniert. Das heißt, finde ich immer wieder sehr, sehr spannend, einfach zu gucken, was es halt sonst noch so in der Nische gibt. Ich habe auch mit einigen von euch gesprochen, die selber Content machen. Also hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich bin mal gespannt, was dann in einem Jahr quasi rauskommt, wie weit dann unsere Nische auf den einzelnen Plattformen dann noch gewachsen ist. Also da schaue ich auf jeden Fall der Zukunft positiv entgegen. Ich muss aber auch sagen, wenn ich das Ganze jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse, fand ich die Ausgewogenheit dieses Mal der verschiedenen Anbieter, Hersteller, Shops, Aussteller, die da vertreten waren, wirklich sehr, sehr positiv. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere an die Messe in Hamm, muss ich doch in Dortmund, muss ich sagen, die in Hamm hat mir deutlich besser von der Diversität gefallen, weil es halt einfach so ist, dass du in Dortmund, wenn du jetzt regelmäßig zur Aqua Expo kommst, ja doch schon die meisten kennst, ne? Also der große Bereich ist ja meistens irgendwie so Aquado Zoo oder damals Zoobox, ne, die dann halt einfach wie eine Art Mini-Zooladen da aufgebaut haben. Und dann hat man halt noch verschiedene andere, ja, ich sag mal, Hersteller, ich sag mal, irgendwie kleinere Läden oder sowas, die dann auch so ein bisschen ausstellen. Aber es ist gefühlt jedes Jahr irgendwie gleich. Das heißt, wenn du da mehrere Jahre hinkommst, naja, du siehst halt immer dieselben bekannten Gesichter, aber naja, sowas Neues ist halt nicht dabei. Und dementsprechend fand ich es halt mega cool, dass es halt dieses Mal natürlich auch noch andere Hersteller mit dabei gab, waren auch ziemlich interessante Sachen mit dabei. Ja, wo ich sage, gerade für Wiederkehrer ist das schon was ganz Cooles. Und wenn das halt jetzt vielleicht dann, ich weiß nicht, ob die Messe auch noch mal so in dem Kontext stattfinden wird, also auch wieder in Hamm. Ich hatte gehört, dass diese ganze Messe jetzt noch mal im Herbst stattfinden soll, wieder in Dortmund, aber dann in abgespeckter Form. Mal gucken, was dann nächstes Jahr auf uns zukommt, ob es wieder in Hamm ist oder nicht. Wenn man das halt für Wiederkehrer so ein bisschen so hält wie in Hamm, finde ich das halt eigentlich schon ganz cool. In Dortmund ist halt einfach der Platz begrenzt, muss man halt einfach sagen. Da können jetzt nicht so viele Aussteller mit dabei sein und gerade halt auch kleinere Shops, irgendwie Shrimpkutter, wo die Produkte vom Nils, also von Shrimpaddle, der ja 3D-Produkte zum Beispiel erstellt, dann auch ausgestellt werden, finde ich halt mega cool, dass man da halt auch mal exotischere Sachen findet, als einfach nur die klassischen Standard Eheim, Fluval, Dennerle, was auch immer Sachen, die auch cool sind, aber trotzdem halt einfach mal was ganz anderes dann auch sieht. Da fand ich auf jeden Fall ziemlich positiv. Und wenn wir gerade auch schon bei positiv sind, muss ich sagen, die verschiedenen Conteste und Workshops, die wir da auch so hatten, also The Art of the Planted Aquarium, fand ich wirklich ziemlich cool. Ich hatte damals auch überlegt, selber mitzumachen, habe mich dann aber anscheinend nicht schnell genug gekümmert und ich habe mir sagen lassen, innerhalb von ein paar Tagen waren dann schon die Anmeldungen oder die Plätze für diesen Contest komplett ausgebucht. Das ganze Team rund um Stefan, also um Liquid Nature, da gab es noch diverse, die mit aus Österreich nach Deutschland gekommen sind, den weiten Weg auf sich genommen haben, um da zu helfen. Die haben aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. War auch ein richtiges Highlight für mich. Einfach mal verschiedene Becken in die Aquascaping-Richtung natürlich tendieren, klar. Dann anzugucken, zu sehen, wie wird das Ganze auch bewertet, wie wird das Ganze erstellt. Also fand ich mega interessant. Und was für mich auch das Ganze nochmal sehr, sehr gut abgerundet hat, waren die ganzen verschiedenen Workshops, die es dann auch auf dieser Messe gab, von klassischen Vorträgen über verschiedene Fische, über dann, wie setze ich das Hardscape richtig, aber auch dann waren zwei sehr bekannte Aquascaper von ADA da, die dann wirklich auch Publikumsmagnet waren. Also ich habe versucht, da in diesen Vortrag mit reinzukommen oder zumindest etwas näher ranzukommen. Das Ganze war in einem offenen Format gehalten. Ich muss jetzt an der Stelle sagen, es waren so viele Leute da, dass man hinten eigentlich gar nichts mitbekommen hat. Deswegen konnte ich da jetzt nicht wirklich zuhören. Aber trotzdem halt mega cool, dass das Ganze dann halt an der Stelle so weit auch schon, ich sag mal, international geworden ist, dass jetzt der ein oder andere dann von ADA gesagt hat, hey, da können wir dann aber auch mal hinkommen. Fand ich auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Also auch wirklich Chapeau an die Jungs von Liquid Nature, die das Ganze dann auch an der Stelle möglich gemacht haben. Ich habe aber auch verschiedene Gespräche mit Herstellern geführt, Fluval, Daytime und so, gerade wenn es darum geht, smarte Produkte in der Aquaristik. Ja, ihr kennt ja meine Meinung, ich tue mich da an der Stelle immer schwer, was das angeht, dass die Innovationskraft irgendwie zumindest bei den deutschen oder europäischen Herstellern irgendwie fehlt. Und da gab es halt wirklich sehr, sehr interessante Gespräche, zum Beispiel jetzt mit dem neuen Geschäftsführer von Daytime. Da habe ich dann auch gesprochen, ne, weil dann zum Beispiel auch Eheim ja angekündigt hat, dass sie ihre Digitalprodukte künftig auch öffnen wollen. Das heißt, dass man die API, so nennt man das, dann so öffnen wollen, dass du das Ganze zum Beispiel in dein Smart Home selbst selber mit einbinden kannst, weil jetzt macht ja jeder Hersteller eigentlich gefühlt so seinen eigenen Kram. Ne? Das heißt, jeder hat irgendwie so eine App und damit kannst du halt immer nur die eigenen Produkte steuern. Also klar, irgendwie klassisch so dieses, hey, ich habe irgendwie ein Apple-Produkt und das funktioniert halt super im Apple-Universum, aber alles darüber hinaus ist grottenschlecht. Ne? So ähnlich in die Richtung haben ja jetzt auch die meisten Hersteller versucht und da hat mir das Ganze irgendwie so ein bisschen, oder mir hat es an der Stelle gefehlt, dass die Hersteller untereinander, ich sag mal, in Kontakt kommen. Ne? Denn man muss halt einfach fairerweise anerkennen, die asiatischen Kollegen, nenne ich sie jetzt einfach mal, die bringen wirklich gute Produkte raus, gerade im Sinne Smart Home und digitale Produkte, muss man sagen, sind die schon in der Aquaristik ziemlich weit fortgeschritten. Und da fehlte mir halt immer was irgendwie von uns deutschen oder europäischen Kollegen quasi was, wo ich sage, hey, ja, das ist auch mal wirklich ein richtiges Konkurrenzprodukt und das kann halt auch mit deutscher Wertarbeit dann in Anführungszeichen so ein bisschen vermarktet werden. Und da kam ich dann halt auch mit den einen oder anderen da in Kontakt und habe dann auch immer wieder festgestellt, naja, okay, also es liegt vielleicht nicht immer an den Herstellern. Natürlich ist das jetzt die Aussage dann der konkreten Geschäftsführer oder Verkäufer, dass schon Produkte im Marktangang sind, aber sie in noch Genehmigungsverfahren sind. Ich kenne das ja selber. Ich habe damals mal überlegt, kann ich irgendwie meine Aquariensteuerung vielleicht auf den Markt bringen, die ich mir damals mal selber gebaut habe. Und da stellt man so fest, alles, was irgendwie so einen Stecker hat oder irgendwie mit Funk zu tun hat, Katastrophe. Ne? Du musst so viele Zertifikate, CE, was weiß ich, Bundesnetzagentur und so weiter, das musst du alles einhalten. Das haben vielleicht der ein oder andere Hersteller im asiatischen Raum hat das nicht. Ne? Und das macht das Ganze vielleicht dann auch nochmal für die deutschen Hersteller etwas schwieriger, hier mit den bürokratischen Vorgängen dann ja diese Pace dann auch zu halten. Aber trotzdem muss ich sagen, ja, glaube ich, dass da in den nächsten paar Monaten, vielleicht auch ein, zwei Jahren, wirklich coole Produkte von denen rauskommen. Ich bin mal wirklich gespannt, was sie dann auch, ob sie das halten können, was sie versprechen jetzt, dass das Ganze halt, dass man verstanden hat, hey, Digitalisierung geht weiter voran und wenn wir das nicht mitgestalten, dann werden wir halt gestaltet dadurch in der Aquaristik, weil halt andere Hersteller wie Shihiros oder andere, die das halt ziemlich gut machen, die werden ja jetzt deswegen nicht aufhören, weil wir halt jetzt in Deutschland sagen, nö, da machen wir jetzt nicht so, machen wir unser eigenes Ding. Von dem, dementsprechend würde ich sagen, freue ich mich auf jeden Fall, was da kommt und genau, in Summe kann ich eigentlich sagen, ich fand die Aqua Expo eine ziemlich gelungene Messe, also wenn das nochmal in diesem Kontext stattfindet, würde ich auch sogar meine Empfehlungen dahingehend erweitern, selbst wenn du was weiter weg wohnst und nicht nur im Ruhrpott oder NRW irgendwie sowas, ist das auf jeden Fall eine Messe, wo ich sagen würde, hey, da kannst du auch mal was längere Zeit hinfahren, weil das lohnt sich echt. Und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ja, lass mir gerne mal dein Feedback in den Kommentaren da und dann würde ich sagen, soll es das von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.